Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es ist eine Situation, die man sich hier in Deutschland nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen möchte, dass das Gesundheitssystem durch immer mehr schwerkranke Patienten an seine Grenzen stößt. Könnte heißen, es gibt mehr Patienten, die beatmet werden müssen, als dafür vorhandene Maschinen. Und in diesem Falle müssten Mediziner denn entscheiden, wen sie überhaupt noch behandeln und wen nicht. In Italien passiert das schon, in Frankreich teilweise auch, wie ich eben erzählt habe. Mediziner sprechen von einer sogenannten Triage-Entscheidung, vom französischen Trier, aussuchen, sortieren. Aber nach welchen Kriterien? Und wer will das tun? Darüber wollen wir reden mit Till Zimmermann, Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Uni Trier. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Dittmar.
Und Professor Uwe Janssens, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, die heute eine Empfehlung dafür veröffentlicht hat. Schönen guten Tag.
Ja, ich grüße Sie, Frau Dittmar, lieber Zimmermann.
Herr Janssens, und die Empfehlung lautet wie?
Ja, es ist schon ein sehr komplexer Prozess, der über das hinausgeht, was wir eigentlich schon von jeher im klinischen Alltag immer durchführen, dass wir sehr genau auf die Ärzteindikationen, aber natürlich auf den Patientenwillen blicken. Aber hier haben wir ja eine ganz andere Situation, die Sie hier gerade angeführt haben. Das, was Sie in Italien erlebt haben, hat so eine sehr bilanzierte und auch zeitaufwendige Erfassung gar nicht mehr gestattet, dass wir eine Ressource nicht mehr zur Verfügung in ausreichendem Maße haben, zum Beispiel ein Intensivbett mit Beatmungsmöglichkeiten, wir vielleicht gleichzeitig 5 oder 6 schwerstkranke Patienten haben und da entscheiden müssen, die vielleicht alle genau diese Ressource benötigen, welcher Patient jetzt dieser Methode zugeführt wird oder umgekehrt. Wir haben die Intensivstation schon belegt mit sehr schwerkranken Patienten und ein Junger kommt da rein und wir stellen uns die Frage, wie gehen wir da vor? Ja, und Sie haben gerade dieses Thema gerade da genannt, diese Altersentscheidung. Wir haben ganz klar zunächst mal gesagt in unserem Paper, dass es tatsächlich nicht zulässig ist, allein aufgrund des kalendarischen Alters oder aufgrund sozialer Kriterien hier eine Entscheidung zu treffen, sondern dass wir dann schon nach der Erfolgsaussicht, der klinischen Erfolgsaussicht versuchen, uns zu orientieren, dass wir sagen, Verzicht auf Behandlung bei denen keine oder nur eine sehr, sehr geringe Erfolgsaussicht darauf besteht, dass sie das gesamte Krankheitsbild überstehen und umgekehrt uns die Frage stellen, welchen Patienten haben wir jetzt vor uns, der tatsächlich eine Chance hat, genau mit den zur Verfügung stehenden Maßnahmen hier durch diese Krankheit durchzukommen. Und das sind natürlich eklatant schwierige Fragen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir auch gesagt haben, das kann ein Mensch gar nicht alleine machen, sondern dass wir auch ein Mehr-Augen-Prinzip hier uns vorstellen, dass es eingeführt wird, dass wir die Priorisierung, die dann vorzunehmen ist, entweder Notaufnahme oder auf der Intensivstation mit mehreren Personen gleichzeitig, die auch über eine bestimmte Fachkompetenz verfügen, durchführen.
Was sagt der Jurist Herr Zimmermann dazu? Kann man das vertreten?
Ja, ich bin froh, das zu hören. Das sind Kriterien, die halte ich für zulässig, insbesondere, dass hier offensichtlich dem so einer starren Altersgrenze eine Absage erteilt wird, wie wir das aus Italien gehört haben und aus Frankreich. Das wäre mit unserer Verfassung nicht vereinbar.
Vielleicht müssen wir uns doch nochmal klar machen, worüber wir reden. Also wirklich darüber, dass es in Deutschland in absehbarer Zeit zu solchen Zuständen kommen könnte, dass ein Arzt vor dieser Situation steht. Wen beatme ich und wen nicht? Herr Janssens, für wie wahrscheinlich halten Sie es überhaupt, dass es zu dieser Situation kommt?
Liebe Frau Dittmar, es ist im Moment nicht klar, ob wir in die Situation geraten werden, aber es ist vor allen Dingen nicht unwahrscheinlich, dass wir in die Situation geraten, wenn wir die Entwicklung in Italien verfolgen, obwohl wir sicherlich grundsätzlich, das habe ich mehrfach betont, besser aufgestellt ist, weil wir einfach viel mehr Kapazitäten haben in Bezug auf die Anzahl unserer Gesamtpopulation. Also wir haben viel mehr Intensivbettenkapazitäten als die Italiener, die haben nur 8,4 Betten auf 100.000. Wir haben die vierfache Menge. Das ist schon mal der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass wir sehr früh angefangen haben zu testen und uns Überblick verschafft haben und deshalb schon relativ frühzeitig Leute isoliert haben und damit vielleicht diese Progression der Erkrankung eingedämmt haben. Dennoch erleben wir jetzt in allen Regionen Deutschlands eine Zunahme und ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Wir sind gerüstet in allen Kliniken Deutschlands auf eine Anflutung schwerstkranker Patienten und dann kann es durchaus sein, in 4 oder 5 oder 6 Tagen, dass wir auch in solche kritischen Grenzbereiche kommen. Aber es wäre verwegen, jetzt schon die Alarmglocken zu schlagen. Wir sind in den Startlöchern. Wir sind, die ganze deutsche Intensivmedizin hat sich darauf in den letzten Tagen wirklich intensiv vorbereitet. Und wir haben uns schon vor 2 Wochen angefangen, genau dieses Thema, Herr Zimmermann, das Sie auch als besonders wichtig adressiert haben, zu erkennen. Wir haben gesehen, dass in Italien es ungeordnet war und wir haben gesagt, wir in der großen Gruppe von Ethikern, Juristen übrigens auch, Intensivmedizinern haben uns zusammengefunden und das Papier Tag und Nacht geschrieben. Und es ist heute Nachmittag erst leider Gottes online gegangen, aber ich glaube, es ist eine wichtige Hilfe. Und wir haben da ganz klare Kriterien aufgebaut, Hilfestellungen, wie wir in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation gehen. Und ganz, ganz wichtig, dass das kalendarische Alter ist für uns, spielt nicht die Rolle. Wir müssen ganz klar schauen, was gibt es für Kofaktoren, die dafür sprechen, dass ein 80-jähriger Patient tatsächlich berechtigterweise weiter beatmet wird.
Und trotzdem bleibt es eine Entscheidung, die im Zweifel dann jeder Mediziner immer wieder aufs Neue individuell treffen muss, auch wenn er dann immer noch sozusagen Kontrollkollegen dabei hat. Herr Zimmermann, für wen ist die Situation schlimmer, für die Ärzte oder die Patienten?
Ja, wenn der Patient stirbt, ist es für ihn sicherlich die schlechteste Situation, in die da jemand geraten kann. Aber das ist natürlich für alle Beteiligten eine Katastrophe. Ich bin in diesen Tagen froh, dass ich nur Jurist bin und nicht Arzt. Ich kann mir vom Schreibtisch aus Gedanken über diese Problematik machen und muss das nicht vor Ort machen. Deswegen denke ich, ist eine solche Richtlinie ein erster Schritt, um überhaupt die Ärzte zu entlasten, moralisch zu entlasten. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass Patienten wissen, dass hier transparente und faire Kriterien angelegt werden und nicht irgendwelche wilden, merkwürdigen, utilitaristischen Maßstäbe, die wir ansonsten in unserem Zusammenleben nicht dulden, hier über Leben und Tod entscheiden.
Aber es ist eben, wie Sie sagen, eine Richtlinie, eine Empfehlung. Rechtlich ändert sich letztendlich nichts. Kommen Ärzte dann nicht doch immer wieder in die Situation, dass sie einfach auch Sorge haben, möglicherweise verklagt zu werden?
Ja, diese Gefahr besteht.
Herr Janssens, wie sehen Sie das?
Ja, ich persönlich bin der Meinung, dass wenn wir das so machen, wie wir das jetzt hier vorgeschlagen haben, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir das beherzigen und einfach uns mal die Zeit nehmen, uns mit diesem Papier zu beschäftigen, mit den Grundsätzen, die dahinter stehen, ich bin der festen Überzeugung, es wird uns keiner anklagen, wenn wir auch kritische Entscheidungen treffen. Wenn wir das befolgen, gut dokumentieren und auch gut abfragen, die Punkte, die wir aufzählen, dass man gut begründbar sagt, dass an der und der Stelle zum Beispiel es kann auch durchaus ein 50-jähriger Patient übrigens sein, der schwerste Begleiterkrankungen hat, etc., etc., die tatsächlich eine Aussicht auf Heilung, auf Erfolg für das gewünschte Therapieziel gar nicht zulassen, dass wir auch in diesem Fall dann sagen, das ist jetzt ein Patient, der wird tatsächlich nicht von dieser intensivmedizinischen Maßnahme profitieren. Aber ganz wichtig, das sagt der Zimmermann ja auch, ist die Transparenz. Und dieses Thema ist hochgradig sensibel, weckt Ängste bei Patienten, Angehörigen und Ärztinnen und Ärzten und auch den Pflegekräften. Und wenn wir ganz klare Kriterien schaffen, an denen wir uns abarbeiten können, und das kann ich Ihnen sagen, Sie haben wirklich eine Handreichung da. Ich persönlich, der viele, viele Jahre jetzt in der Intensivmedizin tätig bin und mich sehr lange mit so ethischen Fragen auseinandersetze, ich bin total begeistert, dass wir hier in kurzer Zeit so eine präzise Anweisung zusammengefasst haben, die auf so einem breiten Schulterpaket ruht. Insgesamt haben da ja, kann ich Ihnen sagen, mehrere Fachgesellschaften, nämlich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fachgesellschaften, die alle samt über Palliativmediziner, die Ethiker, die Beatmungsmedizin, die Internisten, die Anästhesisten, die Notfallmediziner und auch die Divi zusammenfassend das auch gereviewt haben. Also es sind 40 Leute im Hintergrund gewesen, die das überprüft haben. Und das hat Bestand. Wir haben da überhaupt keine Angst davor. Ganz im Gegenteil, wir haben auch ganz klar gesagt, es ist kein juristisches Papier. Die dahinterstehenden staatsrechtlichen, verfassungsrechtlichen Fragen, Menschenleben gegen Menschenleben, das wird auf einer anderen Ebene dann aufgegriffen werden. Da bin ich mir sicher, der Deutsche Ethikrat ist auch schon beauftragt worden von Herrn Bundesminister Spahn. Aber diese Handreichung, die wir jetzt hier erarbeitet haben, ist ein gutes Add-on und wird den Diskurs in dieser Sache deutlich verbessern, weil hier nichts verschleiert wird, sondern wir nachvollziehbare Kriterien aufgestellt haben, die uns eine Entscheidung ermöglichen.
Und möglicherweise werden diese Regeln ja irgendwann dann auch in Gesetz gegossen. Till Zimmermann, Professor für Strafrecht an der Uni Trier, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und Professor Uwe Janssens, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin zum schwierigen Thema Triageentscheidungen. Ich danke Ihnen beiden.